Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wertschöpfer. Heute starten wir an einem ganz besonders lauschigen Plätzchen. Ich sitze auf einer Couch, mitten in einer Wiese. Vor mir plätschert die Waldnaab. Und mir gegenüber sitzen Stefanie Huthöfer und Peter Gmeiner von der Denk und Macherei. Und dass wir hier sitzen, ist kein Zufall. Denn heute geht es um ganz besonders kurze regionale Wertschöpfungsketten. Denn am liebsten wird gebaut, was sich hier auf dem Grundstück befindet oder rundherum wächst und gedeiht.
Ich habe es nicht gesucht, sondern das Grundstück hat mich gefunden. Ich habe eigentlich damals einen Freund etwas gesucht. Ich habe es zufällig in der Zeitung entdeckt. Und somit hat sich das ergeben. Und für mich war immer klar, dass einfach der Ort eine Glasschleife ist, was Identitätsstiftendes, auch hier in der Oberpfalz. Hier gab es mehrere hundert von. Mittlerweile nicht mehr, die werden alle abgerissen, weil sie keinen Wert mehr haben, nur die Wasserkraft wird genutzt. Aber für mich war es wichtig, die Gebäude auch zu erhalten. Das war ein wesentlicher Bestandteil von meiner Arbeit auch hier, tatsächlich auch das zu erhalten. Und da galt es erstmal die ersten Jahre, das auch hier wieder ein Stück weit zu säubern, überhaupt eine Struktur reinzubringen, auch komplett von den Hallen, von den Gebäuden an sich jetzt mal Nutzbarkeit herzustellen, das heißt auch Befahrbarkeit, dann auch Hochwasserschutz. Wir sind 90 Zentimeter höher gegangen mit den Böden und hier ist vieles entstanden. Und die ersten Jahre, wie gesagt, ging es darum, erstmal den Ort zu sichern und dann natürlich auch Nutzen dafür zu finden. Und ich bin im Lehmbau oder dadurch bin ich auch in den Lehmbau hineingeraten, habe eine Alternative dazu gesucht, zu den immer komplizierter werdenden Baumethoden. Und mit Lehm hat sich vieles vereinfacht und habe hier meine ersten Versuche mit Lehm auch gemacht vor über 30 Jahren. Und dann peu à peu das aufgebaut. Es war nicht klar, dass ich im Lehmbau hängen bleiben werde, sondern es war auch theoretisch der Hausbau. Habe ich erstmal auch mal Holzhäuser gebaut, mehrere. Und Lehmbau ist das geworden, was dann auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte mein Leben bestimmt hat. Auch mit den Möglichkeiten. Ich habe hier viel experimentiert. Das heißt mit Nassspritz, Trockenspritzverfahren und sonst irgendwas. Und es ist natürlich auch hier ein Ort, wo man sich ausprobieren kann. Groß genug. Das heißt, es ist eine alte Glasschleife, wie schon erwähnt, mit 7,5 Hektar Grund dabei. Der Ort, die Schönheit und dieses alte Industrie oder auch, es geht zurück bis 1850, wo der Triebwerkskanal geschaffen wurde. Es wurde dann im Glas geschliffen bis in die 60er Jahre, im letzten Jahrhundert. Und auch diese Schönheit, was so eine alte Fabrik jetzt mal abgibt oder auch die Freiheiten, die Offenheit, die Räumlichkeiten. Da wollen wir auch zeigen, was einfach und einladen, die Menschen zu einladen, jetzt mal das mitzuerleben, was wir daraus machen. Das ist eine Reise im Weg, auf dem wir uns hier bewegen, begeben haben. Und einfach auch dazu anstoßen, jetzt auch mal sich zu überlegen, was man mit sowas auch machen kann, mit einer alten Ruine, mit einer alten, nichts wert zu sein, scheint, etwas zu motivieren, anzuregen, auch das mal zu überlegen oder auch dann daraus was zu machen, auch was zu schöpfen, zu kreieren. Freiräume zu sich, das ist eher das nicht als einen Ballast zu verstehen, sondern tatsächlich die Möglichkeiten, die sie damit auftun. Und nicht irgendwie bloß viereckig irgendwas hinsetzen, sondern tatsächlich, das ist auch eine Verantwortung, die man hat.
Dieser Verantwortung will sich die Denk- und Macherei stellen. Neben Peter Gmeiner ist vor allem auch Stefanie Huthöfer hier eine treibende Kraft. Vor rund 5 Jahren kam es zur ersten Begegnung der beiden.
Ich bin Architektin und habe dann parallel zu meiner Arbeit noch die Fachkraft Lehmbauausbildung gemacht, die der Dachverband Lehm anbietet. Und hatte da schon sehr lange nach Baustellen gesucht. Und in der Region Regensburg ist der Lehm einfach nicht mehr vorhanden. So, es gibt wenig Betriebe, die das noch ausführen, die das umsetzen. Und genau, dann kam Corona und über Bekannte bin ich dann hier aufs Grundstück gekommen, weil es hieß, da ist der Peter, ein Lehmbauer, ein Urgestein im Lehmbau, der jetzt dort anfangen möchte, mit einer Gruppe von Leuten ein Projekt aufzubauen. Und dann habe ich mir gedacht, cool, das ist ja gleich in der Nähe von Regensburg, da schaue ich mal hin. Und dann bin ich hier angekommen, irgendwie 4 Jahre lang im Büro gesessen, schon auch im Büro für nachhaltiges Bauen, aber mir noch zu wenig tief genug irgendwie. Immer eher auf so einer Effizienzebene unterwegs mit Gebäudetechnologie, also da alles zu optimieren und zu verbessern. Aber man hatte so diese Thematik ökologische Baustoffe noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Und dann war das hier so eine Explosion an Emotionen auch, weil das Grundstück an sich ist ja total berührend. Und dann auch raus aus dem Büro und endlich was mit den Händen machen dürfen, wo ich schon lange darauf gewartet habe, den Lehm auch einfach mal anzuwenden und auszuprobieren. Und dann haben wir hier angefangen, mit einer Gruppe von Menschen das Tiny House zu bauen, mit Baustoffen, die wir eigentlich, oder mit Baustoffen, die wir hier auf dem Grundstück gefunden haben. Der Lehm kam natürlich woanders hin, das Stroh von einem lokalen Bauern, aber auch so die, ja, also es liegt ja auch viel auf dem Grundstück an Ressource herum. So ein Grundstück braucht immer eine gewisse Materialsammlung, weil man ja auch reparieren muss und weiterentwickeln muss. Und genau, da haben wir einfach die lokalen Ressourcen verwendet, um dieses Tiny House zu bauen. Und dann habe ich mir gedacht, der Ort ist eigentlich perfekt, um diese Geschichten auszuprobieren. Und er bietet so viel an Infrastruktur. Und man muss es eigentlich nutzbar machen, auch für andere Menschen. Und dann hat es noch 2 Jahre gedauert. Und dann kam der Peter wieder auf mich zu und meinte, komm, lass uns das mal nochmal anpacken, diese Ideen von damals, und lass uns da mal ein Konzept draus spinnen. Und dann haben wir uns zusammengetan mit ein paar anderen Menschen. Also wir waren anfangs zu fünft. Und haben da dann wirklich auch mal versucht, das Ganze in ein Konzept zu gießen. Und daraus ist dann eben die Denk- und Macherei entstanden. Und die Themen kreisen sich tatsächlich immer um den Ort und unsere Ideen. Also Thema der Wiederverwendung von Baustoffen, ökologische Baustoffe, regionales Bauen, Arbeiten mit dem Bestand, den es hier ja auch gibt, Nutzung der Landschaft drumherum. Und jetzt nach und nach haben sich eigentlich das, was wir gerade auch schon tun, zum einen das Wissen, das wir haben, zusammen mit dem Ort, das einfach zu teilen. In Form von Workshops, zum Beispiel mit Hochschulen zusammen. Ich bin ja zum Beispiel selber auch mittlerweile an der Bauhaus-Uni in Weimar als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Dort konzipiere ich immer zusammen auch mit einem Kollegen von Praktiken der Nachhaltigkeit Seminare, die wir dann mit dem Verein zusammen dann hier auch auf dem Grundstück stattfinden lassen, also die Praxisteile. Aber mittlerweile arbeiten wir auch mit der Hochschule Stuttgart zusammen, also auch eben mit externen Universitäten, die zusammen mit uns als Verein dann Konzepte entwickeln. Ein Projekt ist ein Format, das wir jetzt schon den 3. Sommer hatten, das nennt sich Lehm für alle. Das ist ein Seminar, das wir mit der Uni Weimar eben entwickelt haben, wo ich auch tätig bin. Da geht es erstmal darum, Grundlagenlehm zu vermitteln an Bachelorstudierende, weil sie diese Baustoffe an der Uni tatsächlich, das wird angesprochen und man findet sie auch in Plänen und Entwürfen der Studierenden wieder, aber man merkt, sie haben sie eigentlich noch nicht verstanden, weil es noch gar nicht so viele Dozierende gibt, die das Thema vermitteln können. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für Berufsschulen, die wir in Zukunft auch ein bisschen stärker mit ins Boot holen möchten. Und da geht es einfach mal darum, zum einen an der Uni die theoretischen Grundlagen zu vermitteln und dann kommen sie hier aufs Grundstück und wir suchen uns dann immer ein Thema. Die letzten 2 Jahre war es das Thema Putz, wo wir dann auch eigenen Sand aus der Waldnaab geholt haben, abgesprochen mit dem Naturpark und den gesiebt haben und dann eigene Putzmischungen entwickelt und oben in dem Raum dann angebracht haben. Ein anderes Thema, eher mit einem forschenden Charakter, hatten wir jetzt mit der HFD Stuttgart dran gearbeitet und auch mit der Bauhaus-Uni in Weimar, war das Thema regionale biobasierte und erdbasierte Baustoffe. Da haben wir uns zum einen lokale Wertschöpfungsketten angeguckt und geschaut, was fallen da für Reststoffe an und können wir aus diesen Reststoffen gebunden mit Lehm oder Kalk neue Baustoffe entwickeln. Und von Pfleider oder Spezialpapiere haben wir Abschöpfstoffe aus der Produktion bekommen, die sich vielleicht eignen, um Zellulose zu ersetzen. Also eigentlich ist es für die teuer zu entsorgen und sie sind froh, wenn sie es abgeben können und haben es bisher an die Ziegelindustrie abgegeben, aber da der Absatz zurückgeht, merken sie, da wird es nicht mehr so, also sie kriegen es nicht mehr los. Und jetzt haben wir eben zusammen die Idee gehabt, wir forschen da jetzt mal dran und schauen, was man damit machen kann. Oder eben auch die Wolle, die Schafswolle, die ja leider mittlerweile ein Abfallprodukt ist, weil sie einfach, weil der Aufwand zu groß ist, sie zum einen zu verarbeiten, wir haben die Infrastruktur in Deutschland gar nicht mehr, sie zu waschen, und zum anderen ist die Wolle in Deutschland ja sehr grob und eignet sich deshalb weniger für die Textilindustrie als Produkte zum Beispiel aus China. Und da arbeiten wir eben auch mit lokalen Schäfern zusammen, die ihre Wolle nicht mehr loskriegen. Und die Überlegung ist, wie können wir Wolle niederschwellig als Dämmstoff wieder einsetzen? Da gibt es das Problem von den Motten. Und da war die Idee, das eventuell jetzt mit Lehm mal zu binden und zu gucken, was können wir da für Produkte damit generieren.
Ein anderer Reststoff, mit dem die Studierenden vor allem im Bereich Dämmstoffe experimentiert haben, sind Dinkelspelzen von einer nahen gelegenen Biomühle.
Ja, mein Name ist Gerald Meyerhöfer. Ich betreibe die Geilerzeuter Mühle bei Bloss. Das ist 15 Kilometer östlich von Weiden in der Oberpfalz. Wir betreiben das seit 400 Jahren im Familienbesitz. Wir sind eine Kleinmühle. Wir verarbeiten im Jahr circa 1000 Tonnen Getreide zu Mehl. Wir treiben unser Mehl an regionale Bäckereien und im Kleinverkauf an Regionalläden und Naturkostläden, Einzelhandel und über unseren Online-Shop. Und wir machen aber auch noch Getreideaufbereitungen und Dinkelentspalzungen für Landwirte und natürlich für uns selbst. Und beim Dinkelentspalzen fallen eben diese Dinkelspelzen, die Schalen, als Nebenprodukt, Restprodukt an. Also 600-700 Kubikmeter Dinkelspalzen. Wobei es einen Unterschied macht, mit welchem Schäler das entspelzt wird. Also wir haben einen sogenannten Unterläufer-Schälgang. Der funktioniert wie ein Mahlstein, wie ein Mühlstein eigentlich. Da werden die Spelzen, sag ich mal, schonend aufgerieben. Im Gegensatz zu manchen Schälern, die über Schlagwerkzeuge funktionieren, da werden dann die Schalen ziemlich zerkleinert und das ist da, ergibt dann mehr so vereinzelte und wird so aufgeblähte Spelzen.
Während früher die anfallenden Spelzen von der Mühle auf Unmengen von Kompostierhaufen kompostiert wurden, gehen sie inzwischen vor allem als Pferdeeinstreu in die Verwendung, teilweise auch als Kissenfüllung. Aber auch Unternehmen wie Preservation aus Stuttgart zeigen mit ihrer ökologischen Alternative zu Styroporverpackungen, wie die Getreidespelzen auch noch anders genutzt werden können. Also warum nicht auch als Dämmstoffe in Verbindung mit Lehm?
Das ist natürlich immer interessant, wenn es dann in einen höheren Wertschöpfung geht, wobei man natürlich auch noch bedenken oder halt auch differenzieren muss, was ist mit dem Staubanteil in den Spelzen, ob der noch aufbereitet werden müsste oder ob die so, weil es vom Schäler anfallen, schon optimale Verwendung finden. Aber sagen wir mal, von der Struktur und vom Handling ist das natürlich nicht ganz schlecht, weil die ja auch rieselfähig sind und von dem her auch im Handling einigermaßen einfach sind. Die Frage ist natürlich auch der Verfügbarkeit, in welchen Mengen dann natürlich. Wenn wir sind ein kleines Licht, die große Entspelzer, die haben natürlich Unmengen an Spelzen.
Gerade die Reststoffverwertung bzw. das Stoffstrommanagement sind zentrale Themen in der Bioökonomie. Nur so können die Ressourcen auch langfristig effizient und nachhaltig genutzt werden. Aber auch der Wissenstransfer zwischen den Forschenden, den Anwendern und auch denen, die es noch werden sollen oder wollen, spielt eine wichtige Rolle. Die Denk- und Macherei will hier als Bindeglied fungieren zwischen Branchen und Generationen.
Wir hatten jetzt auch schon Expertinnen-Workshops in Anführungszeichen mit HandwerkerInnen, ArchitektInnen. Also auch diese Zielgruppe möchten wir erreichen. Dann hatten wir jetzt auch schon einen kleinen Kinderworkshop, auch ein Bereich, wo wir uns immer mehr hineinbewegen wollen, unter anderem auch mit dem Naturpark zusammen. Da hatten wir jetzt auch gerade einen Forschungsantrag gestellt und auch zugewilligt bekommen, wo es eben um diese Themen Umweltbildung durch ökologische Baustoffe geht. Also weniger so dieses fachliche Bauen, sondern mehr auch überhaupt wieder diese Grundlagen zu setzen. Hey, wir schon im Kindesalter, was können diese Baustoffe eigentlich, dieses Intuitive, damit in Berührung kommen, um dann vielleicht später sich auch zuzutrauen, damit zu bauen. Ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen, auch in den letzten Jahrhunderten, wo wir einfach auch nicht mehr auf die Selbstversorgung angewiesen sind. Diese Intuition, was habe ich eigentlich vor meiner Türe, was kann ich nutzen? Das ist so die eine Richtung. Und dann aber auch die Themen, wieder Infrastrukturen zu schaffen und Infrastrukturen zu teilen. Also zum einen haben wir hier ja auch die Werkstätten, die wir eben gerne teilen, aber dann eben auch Infrastrukturen in der Region wieder zu schaffen. Und da sind wir jetzt nach und nach auch dabei, ein Netzwerk mit Landwirten aufzubauen, mit dem Geozentrum der KTB, an der KTB oder eben auch dem Naturpark, wo wir es nach und nach schaffen wollen oder auch untersuchen wollen, wie weit kann regionales Bauen eigentlich gehen. Können wir die Rohstoffe aus der Region nutzen, um eben regionale Bauaufgaben damit zu stemmen und andererseits aber auch das regionale Ökosystem nicht zu auszubeuten. Weil ich glaube, uns ist so der Kontakt und es hat so eine Entkopplung stattgefunden. Die Rohstoffe werden nimmer da verwendet, wo sie eigentlich abgebaut werden. Und dadurch verschwindet auch das Bewusstsein, was macht es jetzt, wenn ich jetzt hier Rohstoffe entnehme. Daraus entstehen ja oft Monokulturen oder Abbau im großen Stil. Und das kriegen wir, glaube ich, alles nicht mehr mit durch diese Entkopplung. Also jeder hat seine Aufgabenbereiche. Es ist eine totale Spezifikation, Spezialisierung. Und also es wird nicht mehr regional gebaut. Baustoffe werden angekarrt und das alles können wir hier anders zeichnen, dieses Bild. Und das ist, glaube ich, wichtig für uns, auch beim Lernen. Also das merken wir auch bei unseren Workshops total, dass die Studierenden uns rückmelden, ich hatte letzte Woche eine Baukonstruktionsprüfung und hier auf dem Grundstück habe ich es jetzt eigentlich erst so richtig verstanden. Oder wir hatten jetzt ein Seminar zum Thema Innendämmung und die haben auch gesagt, jetzt sind wir im Master und wir haben das eigentlich alles in der Bauphysik gelernt. Aber durch diese praktische Anwendung hier haben wir nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen gefunden. Und ich glaube, diese kognitive Kopplung, die kann hier so gut stattfinden irgendwie. Ja.
Lena Kupsiker studiert im 5. Mastersemester Architektur und macht auch ihre Thesis zum Thema Lehmbau. Im Sommer hat sie an einem der Workshops der Denk- und Macherei teilgenommen.
Mich fasziniert beim Lehmbau vor allem die Selbstwirksamkeit. Also dass wirklich jeder mithelfen kann, mit anpacken kann und dabei auch nicht viel schief gehen kann. Wie zum Beispiel beim Umgang mit Kalk, da kann schon mal eher was ins Auge gehen. Aber mit Lehm kann man auch mit Kindern arbeiten und auch Fehler können später einfach ausgebessert werden, denn der Lehm kann einfach eingesumpft werden und ist dadurch auch kreislauffähig, aber auch vor allem reparaturfähig. Mir hat das praktische Arbeiten vor Ort super viel Spaß gemacht. Vor allem zu sehen, wie lange wirklich jeder Schritt dauert. Vom Ernten oder sogar schon vom Anbauen bis zum Ernten, bis zum Bearbeiten, Vorarbeiten, Nacharbeiten des Rohstoffs allein schon. Und dann auch bei der Einbringung, wie viel Unterschied kleine Feinheiten machen, wie stark die Masse verdichtet wird, wie das Mischungsverhältnis ist. Also das sind alles so Sachen, die lernt man in der Theorie nicht an der Uni und nur durchs Arbeiten mit den Händen kann man wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Zeit und Energie da einfach reinfließen muss in jeden einzelnen Quadratmeter Wand. Ich glaube, die beste Zukunft vom Bauen wäre, wenn wir gar nicht mehr bauen. Also wenn wir wirklich nur noch im Bestand schauen, wo dort Potenziale schlummern und zum Beispiel diese Prototypen, die wir mit der Denk- und Macherei entwickelt haben, im Bestand einbringen, nachträglich dämmen, energetisch sanieren und vor allem den Bestand ertüchtigen.
Und Bestand als großes Übungsfeld gibt es auf dem Gelände der alten Glasschleiferei reichlich.
Also die Schreinerei, oder wo auch die Küche drin ist, ist ein Gebäude, ist 39 Meter lang, 12 Meter breit. Dann haben wir noch, wo das Sägewerk drin steht, eine Halle, die ist 31 Meter lang und 8 Meter breit. Dann haben wir nochmal ein Gebäude mit 16 auf 8 Meter und dann noch ein kleines Häuschen. Also es ist schon sehr viel, also gut 1000 Quadratmeter mal überbauter Raum. Und also beim Gewölbe war es eben auch so, dass wir uns natürlich auch auf den Weg gemacht haben mit Heizen, wie man sowas auch beheizen kann, ohne jetzt horizontale Abdichtungen reinzumachen. Und das hat sich bewährt, tatsächlich auch mit der Wandheizung hier eine Möglichkeit, eine Nutzung, eine Wohlfühlsituation zu schaffen, die auch funktioniert. Also im Wohnhaus haben wir es jetzt seit 25 Jahren mit der Wandheizung das Problem gelöst mit aufsteigender Feuchtigkeit. Und oben in dem Gewölbe haben wir einen Stampflehmboden drin, ein faszinierender Boden. Auch mit Fußbodenheizung natürlich und in den Wänden haben wir Wandheizung drin. Und das sind schon Räumlichkeiten, die einfach auch zeigen, was hier möglich ist, welche Schönheit auch in diesen alten Gebäuden drin steckt.
Also wenn man hier eine Baumaßnahme anfängt, das sind immer Riesenbaustellen, die schon auch überfordernd sind. Aber da dann eben auch sich nochmal zu denken, muss ich kleiner denken? Muss ich meine Bedürfnisse auch vielleicht ein bisschen runterfahren? Muss ich anders an die Sache rangehen? Und es funktionieren dann einfach nicht diese typischen Wege, die wir so haben, dieses quadratisch praktisch gut. Also da muss man auch mit dem Bestand mitgehen. Das Haus sagt meist sehr gut, was es braucht und was es will. Und das darauf hören zu lernen, das ist auch ein spannender Prozess und das ist aber auch intensiv. Ja, und dann aber auch die Lernkurve, wie man damit umgehen muss. Jetzt gerade, weil du gesagt hast, die aufsteigende Feuchte und das Heizen. In dem ersten Gebäude hat man damals noch die Bodenabdichtung gemacht und jetzt beim Stampflehmboden haben wir sie bewusst weggelassen, weil sonst die ganze Feuchtigkeit über die Wände aufsteigt und jetzt kann sie halt in der Fläche quasi diffundieren. Und das sind ja auch diese typischen Bausünden. In den letzten Jahren hat man alles dicht gemacht und zu. Und da arbeiten wir jetzt eigentlich auch gerade dagegen, dass man sagt, die Feuchte muss ja irgendwie auch weg und man darf keine Sperrschichten einbauen. Es lernt einem dann auch so ein alter Bestand.
Wenn ich einfach mal offen sein für vieles und einfach mal rumexperimentieren, nicht von vornherein sagen, ja, das rentiert sich nicht oder sonst irgendwas, sondern einfach mal rumspinnen und machen. Und das ist auch das, unsere Stärke, unsere Größe, die wir einfach hier haben, einfach auch wild experimentieren zu können, auch mit den Studenten einfach hier zu machen, zu tun, sich auf den Weg zu machen und daraus dann einfach auch zu erkennen, wo die Probleme liegen und da dann auch anzusetzen. Also wir sind gerade auf dem Weg jetzt hier, die ersten Schritte getan zu haben, auch mit der Verfügbarkeit, wie sowas überhaupt ausschaut, was ist überhaupt hier wünschenswert. Und dann natürlich auch hier die Möglichkeiten, die wir haben. Also zum einen natürlich von dem Platz zum Experimentieren oder wie jetzt auch mit dem Sand aus der Wallnab. Das ist einfach mal so ein Querschuss gewesen, einfach mal so einfach rum zu experimentieren und sich auszuprobieren. Und da gibt es vieles und auch dieses Zurückkommen wieder zum Bauen, ist auch die Frage, wo geht Bauen zukünftig hin? Wird es dieses schlüsselfertige Bauen bleiben für 500.000, 700.000 Euro? Sicherlich nicht, sondern es wird wieder eine Rückbewegung auch geben zu günstigen Bauen. Das ist so, dass wir natürlich auch den zukünftigen Baujahr ein Stück weit auch natürlich mit ins Boot holen wollen und auch natürlich zeigen wollen, wie sowas auch aussieht mit Oberflächen, mit Kursen, mit gebauten Beispielen. Und da braucht sich Lehm heute nicht mehr zu verstecken. Das heißt, das ist ein Baumaterial genormt in in einer Anwendung, die auch gewohnt ist, ist ja alles vorhanden.
Und da braucht man jetzt natürlich schon auch ein bisschen ein Wissen dafür, um jetzt vielleicht auch wieder zurückzukommen zu dem Thema, was lernen die Studierenden oder werden sie den Lehm in Zukunft in ihrer Berufspraxis anwenden? Also wir wollen da schon auch die zwei Wege zeigen, die der Peter auch schon angesprochen hat. Zum einen, dass wir jetzt im Lehmbau soweit sind, es gibt wieder Normen und ihr könnt euch darauf berufen. Das vermitteln wir auch ganz klar in unseren Seminaren. Also die werden zu ArchitektInnen, zu IngenieurInnen, zu PlanerInnen ausgebildet oder auch die HandwerkerInnen, die hierher kommen, ganz klar zu sagen, es gibt genormte Produkte, es gibt Produktnormen, es gibt Anwendungsnormen, auf die ihr euch beziehen könnt, weil wir diese Sicherheit ja mittlerweile auch gewohnt sind und die Bauindustrie läuft einfach heutzutage so, dass man dann auch immer den Schuldigen sucht. Also jeder möchte sich absichern und das ist auch wichtig, glaube ich, weil der Lehmbau ja relativ lange sehr ungeregelt war. Und jetzt ist in der Bauwelt ist es gerade eher ja die Tendenz dahin, dass man sagt, wir möchten wieder weg von diesen ganzen Normen. Aber beim Lehmbau ist es tatsächlich so, man hat versucht, jetzt wieder so ein geringes Maß an Normung hin, also zu generieren, wieder aufzustellen, um einfach eine gewisse Sicherheit zu bringen, aber zum Beispiel jetzt auch kleine Anbieter nicht aus dem Markt zu drängen. Da hat der Dachverband wirklich großartige Arbeit geleistet, glaube ich, kann man sagen. Und diese Frage kommt auch in unseren Seminaren. Also es war jetzt dieses Jahr auch eine Studentin dabei, die ganz klar gesagt hat, ja, jetzt machen wir das hier alles, aber wie kann ich denn das später im Beruf anwenden? Und dann haben wir gesagt, naja, hier sind ja diese ganzen Normen. Also der Lehmbau ist genormt und wir bewegen uns da in einem relativ sicheren Feld mittlerweile. Und da gibt es auch jetzt immer mehr Forschung. Also dieses Jahr war auch die erste große Konferenz zum Lehmbau in Biberach, wo Forschung eben ausgetauscht wurde. Und da sieht man, dass da mittlerweile einfach wirklich viel Wind in dem Bereich drin ist und wir da auch immer mehr Sicherheit in Anführungszeichen generieren und auch haben. Und das ist der eine Bereich. Und zum anderen wollen wir aber auch dieses Thema Selbstermächtigung, das uns, glaube ich, ein bisschen verloren gegangen ist. Es muss immer alles perfekt sein und es muss absolut sicher sein irgendwie. Und dann sind uns auch die Hände gebunden, wenn es nicht so ist. Und da wollen wir auch zeigen, durch das Tun, hey, es ist gar nicht so schwer, dir eine eigene Putzmischung mit Lehm herzustellen. Das geht, das ist nichts irgendwie total abgespacedes, sondern es ist einfach möglich. Und das ist für die, glaube ich, schon auch, die wirken irgendwie so ein bisschen größer, wenn sie hier vom Grundstück gehen. Also auch das beschreiben sie uns auch, dass das total schön ist, dieses Gefühl, ich kann auch selber was anpacken, ich kann selber was tun und es ist nicht alles irgendwie schon genormt und in Grenzen und begrenzt und wir haben da auch die Möglichkeit, uns freier zu bewegen und das ist natürlich dann im Berufsalltag nochmal was anderes. Aber ich glaube, einfach schon mal das Erlebnis gehabt zu haben, dass es grundsätzlich geht, motiviert auch dann, wenn ich im Berufsleben auf Lücken stoße, weil der Lehmbau eben auch tatsächlich noch viele Lücken hat, viele Informationslücken hat, zu wissen, also kreativ zu werden und damit auch umzugehen.
Und auch immer wieder auch diesen Fokus drauf, wo die Reise auch mit Lehm hingeht. Und so schließt ja auch der Kreis mit dem Grundstück hier, weil wir aktuell halt einfach auch hier die Möglichkeit haben, mit den Universitäten, mit den Studierenden einfach auch einen Bereich dann zu haben, anzubieten, ein Probierfeld, sich ausprobieren, Ideen umsetzen zu können. Es ist groß genug. Wir sind von den Materialien, auch die Stefanie, vom Wissen und auch von den Kontakten, wo man hat, einfach so auch aufgestellt, dass wir auch vieles hier mit beitragen können und natürlich auch gerne uns in den Bereich regionales Bauen, Rohstoffe hinein begeben. Und das ist auch hier ein Thema, dieses Zurückbewegen, dieses scheinbare Rückwärtsgewandte zu den traditionellen Baustoffen, einfachen Baustoffen. Das macht es gerade eben sehr spannend, weil Holz, Stroh, Hanf als Dämmmaterial, Holz als Baumaterial und den Lehm dann als Bindemittel, als Ebene, um Dichtigkeit auszuführen. Und, das ist einfach eine verrückte Geschichte auch. Und der Lehm, wenn man mal ein Fachwerkhaus zurückgebaut hat, das 400-500 Jahre alt war und den Lehm wieder eins zu eins verwendet, um ein Gefach auszuführen oder auch einen Putz zu machen, das ist eine Dimension, das ist einfach verrückt. Und der Baustoff Lehm passt mehr denn je in unsere Zeit.
Wiederverwendung von Baustoffen, Bau mit nachwachsenden Rohstoffen und den Bestand nutzen und erhalten sind große, aber wichtige Aufgaben, für die es zum Glück aber auch jetzt schon praxistaugliche Lösungen gibt. Teils neu gefunden, teils Jahrhunderte alt. Wer mehr über das Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren erfahren möchte, meldet sich entweder direkt bei uns oder schaut unter www.carmen-ev.de/bauen/ vorbei. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei der Denk- und Macherei für ihren Einsatz und ihr Engagement und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute!